Herzlich willkommen hier zu einer Sonderausgabe der Bamberger Psychokalypse. Wir haben es ja schon angekündigt. Marius und ich waren in Hamburg. Wir waren auf einer Veranstaltung, die hieß Markt des nützlichen Wissens und des Nichtwissens. Marius war da als Experte eingeladen und ich bin auch mitgekommen, weil wir nebenbei noch eine kleine Studie gemacht haben. Dieser Markt des nützlichen Wissens und des Nichtwissens war eine Veranstaltung, bei der man sich Zeit mit Experten kaufen konnte und diese Expertinnen zu allem Möglichen fragen konnte. Es stand alles unter dem Thema Corona und Marius war, wie gesagt, dort als Experte für Verschwörungstheorien eingeladen. Wir haben uns das natürlich nicht nehmen lassen, anlässlich dieser Situation, dieser Veranstaltung, eine kleine Podcast-Folge aufzunehmen. Kleiner Hinweis vorweg, wir haben das dort mit einem mobilen Aufnahmegerät und mobilen Mikrofonen aufgenommen. Dementsprechend ist die Aufnahmequalität nicht das, was man normalerweise von uns gewohnt ist. Aber wir dachten, es ist ganz gut, ein bisschen was von der Atmosphäre einzufangen, ein bisschen darüber zu reden, was wir gerade just in diesen Momenten erlebt haben. Und das würden wir jetzt gerne mit euch teilen. Marius und ich, leider ohne Klaus, aber vielleicht beim nächsten Mal.
Ja, Niklas, wir sind jetzt hier in Hamburg, in der großen, weiten Welt. Ist schon mal was anderes als Bamberg, oder?
Ja, definitiv.
Und zwar sind wir bei den koronäischen Zeiten über Zustände, Strategien und Körper in der Krise. Das ist ein ziemlich interessantes Format. Hier sind Experten, ich glaube über 70 Stück, verteilt auf 2 Abende. Und die Leute können hier sich einerseits als Zuhörer einschalten über Kopfhörer. Sie können aber auch für jeweils 1 Euro für eine halbe Stunde sich einen Experten mieten, holen und ihn löchern mit Fragen. Und ich war einer dieser Experten heute und bin quasi auch gelöchert und gefragt worden zum Thema Verschwörungstheorien.
Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, das ist der sogenannte Markt für nützliches Wissen und Nichtwissen. Den gibt es zum 7. Mal immer mit verschiedenen Themen und wie gesagt, heute und gestern als Thema Corona unter natürlich strengsten Hygienemaßnahmen sind hier wirklich, ja, ich würde sagen 400 Leute zusammengekommen und haben ganz viele Expertinnen und Experten mit Fragen gelöchert und Marius war eben als Experte für Verschwörungstheorien da, aber es gibt, es waren ja Anwälte da, Medizinethiker,
eine Schamanin,
Virologen, war Schamanin war da, eine Fünftklässlerin, die darüber erzählt hat, wie es denn so ist, von zu Hause zu lernen. Aber der wichtigste oder einer der wichtigsten war natürlich Marius, der mit seiner Expertise zum Thema Verschwörungstheorien Dienst leisten konnte. Ja, Marius, was wurdest du denn gefragt?
Vielleicht würde ich erstmal sagen, dass ich weiß Gott nicht einer der wichtigsten hier war oder zumindest. Das ist ja das Tolle an diesem Konzept hier, dass eben auch eine Fünftklässlerin eine Expertin ist, und zwar für Homeschooling und dass man vielleicht mal die Kinder, die das eigentlich betrifft, fragen sollte, wie das denn alles so funktioniert und nicht immer nur Pädagogen und Lehrer und Bildungsminister. Aber was wurde ich gefragt? Also was ganz häufig gefragt wurde, war, wie geht man denn um, wenn man jemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis hat, der sehr stark in Verschwörungstheorien abgedriftet ist? Und die Antwort, ich hatte jetzt als letztes Gespräch, es war auch ein ganz tolles Gespräch, das war eine Psychologin und Psychotherapeutin hier aus Hamburg. Und die habe ich dann auch einfach mal gefragt, weil sie ist ja auch Expertin dann eben, wie ich damit umgehen würde und was sie dazu sagt. Und mein Vorschlag war eben, die Psychologinnen und Psychologen, die uns hier zuhören, kennen vielleicht Carl Rogers, humanistischer Psychologe, der so eine kleine Revolution mal losgetreten hat, indem er gesagt hat, Empathie, also mein Gegenüber verstehen emotional, warum er oder sie so fühlt, dann bedingungslose Wertschätzung, egal was der andere sagt oder tut, ihn als Mensch wertzuschätzen und Echtheit, also selbst dann aber auch klar zu sagen, wenn man mit etwas nicht einverstanden ist und nicht immer so ein Ja, passt schon, sondern auch sagen, nee, das finde ich jetzt nicht in Ordnung oder da hört es bei mir auf. Und dann einfach versuchen zu verstehen, warum mein Gegenüber diese Theorie vertritt und das Warum im Sinne einer psychologischen Funktion. Also was bringt es mir? Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Mutterkonflikte oder so ein Kram, sondern ist es, bringt mir das Gemeinschaft, bringt mir das die Möglichkeit, mit anderen Menschen mich zu treffen und zu reden. Gibt mir so eine Verschwörungstheorie vielleicht das Gefühl, was Besonderes zu sein, was sagen zu können, was andere hören wollen. Ist es vielleicht einfach ein Frust, der sich angestaut hat und der Wunsch, an diesem Frust etwas zu ändern? Und das muss ich halt rausfinden. Was bringt es meinem Gegenüber? Und dann auf dieser Ebene, und es gibt dann halt keine schnelle Lösung. Ich kann nicht einfach jemanden Frust wegzaubern. Aber wenn Frust hinter einer Verschwörungstheorie steckt, muss ich halt versuchen, mit diesem Frust irgendwie umzugehen oder die Ursachen dafür zu finden. Aber ja, wie gesagt, das ist keine schnelle, einfache Lösung, die daraus dann entsteht. Und sie hat eben dann auch gesagt, auch aus ihrer Erfahrung, ihrer therapeutischen Erfahrung, wäre das der Weg, den man gehen muss, nicht von oben herab, sondern eben erstmal mitgehen, einfühlen und dann aber auch klar sagen, warum man das vielleicht nicht teilt oder wo man die Gefahren sieht.
Wir haben das ja schon in einer anderen Folge gesagt, um Leute wieder zurückzuholen, sage ich mal, wenn man jetzt diesen Begriff verwenden mag, ist es eben wichtig, mit ihnen zu reden. Und es ist, natürlich heißt nicht, dass man den Leuten unbedingt eine große Bühne bieten muss in Talkshows, in Printmedien, in Leitmedien, in Leitartikeln, aber eben, dass man mit ihnen persönlich, auf persönlicher Ebene sprechen kann. Und das betrifft natürlich dann auch die Leute, wenn sie jemanden im Freundeskreis haben, der einem vielleicht ja viel bedeutet. Ich meine, viele Leute ziehen da die Reißleine und sagen so, das geht nicht. Das finde ich persönlich immer... Ich finde es immer ein bisschen schade. Natürlich muss jeder selbst dafür entscheiden, wofür er gerade die Kapazität hat. Und natürlich in Zeiten von großer Beanspruchung, Belastung, persönlichen Krisen hat man auch nicht Lust, dauernd in irgendwelche WhatsApp-Gruppen eingeladen zu werden etc. Aber ich denke, zu resignieren und zu sagen, na gut, dann war es das jetzt und 20 Jahre Freundschaft, 10 Jahre Freundschaft, die Toilette runtergespült, das ist irgendwie ein bisschen zu einfach, finde ich persönlich.
Aber Toilette runterspülen ist es ja nicht. Es ist Verschwörungstheorien sind das eine. Es gibt auch politische Ideologien, es gibt religiöse Ideologien. Es gibt Leute, die in eine Sekte zum Beispiel gehen und sich immer mehr von ihren eigentlichen Bezugspersonen dadurch entfremden. Und das ist auch eine bittere Erkenntnis, auch als Psychologe, dass man sagt, man verliert auch manchmal Menschen an so etwas.
Ja, natürlich. Also dass es keine Garantie auf Erfolg hat, ist, denke ich, klar. Aber es geht mir eben darum, es zumindest zu probieren und auch versuchen, den anderen zu verstehen. Weil, ich meine, man darf ja nicht vergessen, so wie die Personen sich verhalten, das ist ja aus ihrer subjektiven Sicht rational für sie. So, und das heißt... Natürlich können sie von objektiv falschen Dingen überzeugt sein oder zumindest von Dingen überzeugt sein, die nicht dem Konsens entsprechen. Aber aus ihrer persönlichen Sicht ist das alles total nachvollziehbar und subjektiv und ja rational. Also, und das darf man irgendwie nicht vergessen. Deshalb finde ich es ganz wichtig, wenn man sagt, naja, nicht von oben herab, weil naja, wir haben auch nicht unbedingt die Wahrheit alle gepachtet. Und es geht eher darum, herauszufinden, okay, gut, wieso glaubst du das? Steckt da irgendwie was anderes dahinter? Woher beziehst du deine Informationen? Warum aus diesen Quellen und nicht aus anderen? Und das, denke ich, muss man erstmal alles rausfinden und beleuchten, bevor man jetzt einfach sagt, okay, gut, du bist einfach verrückt und das war's.
Ja, zumal ja auch Menschen ein Recht auf objektiv falsche Überzeugungen haben. Also wenn ich jetzt der Überzeugung bin, dass Angela Merkel in Wirklichkeit drei Schlümpfe in einem Trenchcoat sind, die aufeinander gestapelt sind, ist das zwar totaler Quatsch, aber wir sind ein freies Land. Also solange es niemanden gefährdet oder ja, solange es keine Hetze ist, wer sind wir, anderen Leuten vorzuschreiben, was sie zu glauben hätten? Das ist ja auch noch so ein schmaler Grat. Das gehört ja auch zum Respekt, auch in der Freundschaft, den anderen eben nicht zu bevormunden. Und wo fängt dann der Punkt an, wo man eingreifen sollte? Und wo fängt man an, zu sehr anderen die eigene Weltsicht aufzudrücken? Ne? Im tatsächlichen Kontakt ist es dann so ein Graubereich, der ja keine einfachen Antworten einfach bietet. Und wobei drei Schlümpfe in einem Trench, das wäre schon schrecklich, wenn es so wäre.
Ich tippe auf Schlaubi, Schlumpfine und den, der immer müde ist. Aber...
Nee, also unten ist der schlecht gelaunte Schlumpf, weil der hat ja die anderen beiden zu tragen.
Ja, und auch aus klinischer Sicht zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, naja gut, also wenn man die Leute jetzt irgendwie in eine Richtung psychische Störung schubsen möchte, selbst wenn jemand wahnhaft ist und sich nicht von dem Gegenteil überzeugen lässt, obwohl wirklich keinerlei Anlässe dafür da sind und die auch unbegründet kommen. So, wenn keine Selbst- und Fremdgefährdung vorliegt, dann kann man da nichts machen. Und dann macht auch ein Richter zum Beispiel, der über Zwangseinweisungen und Zwangsmaßnahmen entscheiden muss, der macht dann nichts. Der sagt dann, es tut mir leid, ich kann nichts machen. Wenn du zu Hause sitzt und der Überzeugung bist, dass eben Angela Merkel drei Schlümpfe sind oder ist, dann und aber sonst dem geregelten Tagesablauf nachgehst, dann ja.
Und selbst wenn du keinem geregelten Tagesablauf, ich meine, da steckt ja diese nicht ganz unberechtigte Grundangst dahinter, wenn ein Staat zu sehr in das Leben der Menschen eingreift, ist es eben auch kein freier Staat mehr. Und zu einem freien Staat gehört halt auch das Recht auf psychische Krankheit. Es kann niemand zwingen, gesund zu werden, zumal Gesundheit im psychischen Bereich ja auch oft ein Konstrukt ist, was aus gesellschaftlichen Übereinkünften erwächst und nicht aus irgendwelchen objektiven Kriterien wie bei einem Beinbruch. Das macht es dann nochmal schwieriger, ja.
Ja, also psychische Krankheiten sind auch immer als ja, gesellschaftliches, soziales Konstrukt zu verstehen. Extrem schwer, objektiv ja wirklich nachzuweisen, wenn man sich eben nicht auf einen gewissen Symptomkatalog geeinigt hat.
Der ja zumal, muss man sagen, nicht demokratisch ausgehandelt werden. Ja. Also auch, das ist ja auch so eine Schwierigkeit. Wer macht, wer sagt denn jetzt, was gesund ist?
Ja, in der jüngsten Geschichte der Bundesrepublik gibt es natürlich dann den Fall Gustl Mollat, der vielen sicherlich ein Begriff sein dürfte. Ich habe auch letztens in einem anderen Podcast, den ich an der Stelle empfehlen kann, gehört. Er heißt Slow Burn. Es geht um, ja, fängt an mit der Watergate-Affäre und es geht um Skandale von Präsidenten. Und es gab in der Watergate-Affäre auch eine Figur. Das war die Frau des desjenigen, der das Komitee zur Wiederwahl des Präsidenten geleitet hat, von Richard Nixon und dementsprechend maßgeblich in die Watergate-Affäre involviert war. Und diese Frau hatte, hieß Martha Mitchell und sie hatte den Ruf, ja, ein bisschen viel zu reden und auch ein bisschen viel zu trinken. Und sie hat dann halt öfter mal Journalisten angerufen, hat ihnen erzählt, was los ist, etc. Und sie hat eben auch mitbekommen, was in Watergate passiert ist oder wie ihr Mann darin verstrickt war und hat ja, hat das dann auch ein bisschen an die Öffentlichkeit durchgestochen, hat gesagt, ihr Mann müsste sich entscheiden zwischen seiner Familie und seinem Präsidenten und sie wurde eben auch versucht zu diskreditieren als ja, Alkoholikerin, psychisch gestört und das ist eben dieser extrem schmale Graubereich, wenn die Verschwörungstheorie wahr wird. Wir haben ja darüber gesprochen in unseren Verschwörungstheorie-Folgen, dass es auch Verschwörungstheorien gibt, die sich als wahr herausstellen. So, woran erkennt man dann denjenigen, der davor gewarnt hat, die Cassandra sozusagen? Und wie sagt man, naja gut, er hat anscheinend gute Arbeit geleistet.
Das ist ja eh so das Schicksal aller Cassandras, dass wenn sie Recht behalten, sie trotzdem ja, aus dem Dorf gejagt werden zumindest. Also jetzt kürzlich mit diesen ganzen Covid-Sachen aufwartet mal was Schönes gelesen, dass Prepper werden eigentlich immer gehasst. Solange keine Pandemie da ist, sagt man, die sind ja bekloppt, die horten Vorräte. Und sobald die Pandemie da ist, sagt man, oh, ihr habt Vorräte, ihr Schweine. Also du kannst es den Leuten nicht recht machen. Ne?
Und ja. Da kann man wahrscheinlich auch auf die Prepper anwenden. There is no glory in prevention. So, solange nichts passiert, sind es die Idioten mit dem Bunker im Garten. Aber wenn dann was passiert, sagt jeder, wäre ja wahrscheinlich doch gar nicht mal so eine schlechte Idee gewesen.
Ja, aber deshalb werden die ja dann auch gehasst, weil die eben diese Idee hatten und du nicht. Und also du wirst so oder so dann eigentlich ausgegrenzt. Und Cassandras geht es ja dann ähnlich, weil wer Recht hat, ja, der Messenger wird ja trotzdem erschossen, der die schlechten Nachrichten überbringt.
Ja. Aber was wurdest du noch gefragt, außer bezüglich des Umgangs?
Was wurde ich noch gefragt? Ich fand es ja so lustig, wie die uns angeschaut haben. Genau, was wurde ich? Also, ja, natürlich. Also was halt oft war, war diese persönliche Betroffenheit, aber auch wie man Verschwörungstheorien erforscht, aber auch so generell, was das jetzt mit Corona alles zu tun hat. Und das, was eigentlich in allen Gesprächen da rauskam, war, dass diese durchbrochenen Routinen, dass die Leute zum Beispiel im Homeoffice festsitzen, nicht mehr auf Arbeit können. Genau diese durchbrochenen Routinen. Also auf Arbeit hast du dann halt auch Menschen, die vielleicht mal anderer Meinung sind, auch mit denen du vielleicht nicht so gut auskommst. Aber du musst dich mit denen auseinandersetzen, weil du musst halt auf Arbeit. Und das ist eigentlich ganz wichtig, dass wir immer da gezwungen sind, uns mit auch Menschen zu konfrontieren, mit denen wir vielleicht nicht so gut können und mit Meinungen, die wir so überhaupt nicht teilen. Weil das so ja einen aus dieser eigenen Soße ein bisschen holt. Und wenn das alles wegfällt, wenn die Vereine zu sind, wenn die Arbeit zu ist und halt jetzt, was ich jetzt auch in diesen Gesprächen oft so die Frage worte, die überlegen, was passiert, wenn jetzt ein zweiter Lockdown kommt. Ich weiß es nicht, was dann passiert, also bin ja kein Prophet, aber ich möchte es mir gar nicht erst vorstellen, weil ja dann dieses Ohnmachtsgefühl nochmal ganz massiv. Na, jetzt haben wir Masken getragen, jetzt haben wir uns die Hände gewaschen und es hat trotzdem nichts gebracht. Oh Gott, was kommt jetzt? Und das ist wirklich kein schöner Gedanke. Ist für viele Menschen natürlich kein schöner Gedanke. Aber auch aus Verschwörungssicht wird es sicher spannend bis beunruhigend.
Ja, weil du jetzt angesprochen hast, den Leuten fehlt die Arbeit, Vereine etc. Wenn wir jetzt sagen, dass es bei vielen Verschwörungstheorien und ihren Anhängerinnen eben um Gemeinschaft geht. Also bei der Flat-Earth-Bewegung ist es ja zum Beispiel ganz massiv, dass es darum geht, wirklich eine eine verschworene Community zu haben. Dann kann man ja vielleicht eben auch eine Ursache dieser ganzen Genese von Verschwörungstheorien darin sehen, dass eben die Leute keinen sozialen Kontakt haben und dass sie sich den irgendwie anders beschaffen müssen und sei es auch nur durch dubiose Communities im Internet.
Mhm. Wobei gerade in diesem Hinblick auf Gemeinschaft sind Verschwörungstheorien nochmal ein interessanter Sonderfall. Normalerweise läuft das, was du jetzt gesagt hast, über das, was man als Ideologie kennzeichnen würde, also ein sehr geschlossenes Weltbild mit klaren Regeln für richtiges und falsches Verhalten im Sinne der Ideologie. Und da hast du wirklich Gemeinschaft. Das ist gemeinsames Singen, gemeinsames Trinken, gemeinsames Marschieren, gemeinsames, was weiß ich. Also da wird die Gemeinschaft wirklich beschworen und es wird auch eine verschworene Gemeinschaft daraus. Verschwörungstheoretiker sind hingegen eher Individualisten und Einzelgänger oft.
Mhm.
Das heißt, das ist keine Gemeinschaft im klassischen Sinne, die dann abends noch gemeinsam Bier trinken gehen oder so, sondern es ist fehlen auch gar ein bisschen die Worte, wie beschreibt man das? Das ist so ein, eher wie so ein Rudel vielleicht von, ne? Das sind alles Individualisten, die sich unter einem gemeinsamen Zweck oder gemeinsamen Ideen schon näher kommen. Aber es ist jetzt nicht wie in einem Kegelclub, wo wirklich man intensiv in Auseinandersetzung tritt oder auch über Privates redet oder so. Das ist es ja eigentlich nicht. Das unterscheidet Verschwörungstheoretiker und diesen Begriff wollten wir nicht nehmen. Aber wenn wir ihn jetzt mal nehmen, dann würde ich ihm sagen, das sind nicht unbedingt die Leute, die in der Ideologie aufgehen. Dafür legen sie zu viel Wert auch auf die Selbstausgestaltung dieses Weltbildes. Und eine Ideologie lässt diesen Raum nicht. Da kriegst du vorgesetzt, was du zu glauben hast und kannst bestenfalls in ein paar Details Ausschmückungen treffen. Aber eine Verschwörungstheorie ist da viel flexibler.
Aber ist es dann nicht vielleicht so, dass angesichts der, ja, dessen, dass Covid-19 wirklich überall präsent ist, dass sich dieses Verschworene vielleicht doch jetzt zeigt, besonders in Bezug auf diese aktuelle Situation? Weil, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die Mondlandung anguckt, so, da musst du schon dich dezidiert mit der Mondlandung auseinandersetzen. Und wenn ich jetzt zu jemandem komme und sage, hier, hast du mitbekommen, die Mondlandung? Dann sagt er, ja, ist mir doch egal, die ist 40 Jahre her oder 50 Jahre. An Corona kommt niemand vorbei. Das bedeutet, jeder muss sich damit auseinandersetzen und jeder hat eben durch dieses Thema die Möglichkeit, sich mit anderen Leuten zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen. Weil ich meine, seien wir mal ehrlich, wenn man heutzutage sich mit irgendjemandem trifft, irgendwann kommt das Thema immer auf Corona.
Ja, aber es sind trotzdem recht lose Treffen. Es ist vielleicht eher so wie Fitnessstudio-Bekanntschaften. Die Leute kennen ja wahrscheinlich meistens nicht mal ihren echten Namen, sondern nur den Nickname aus dem Internet. Das ist nicht die Art von Gemeinschaft wie bei einer Ideologie. Und das ist, also, ich meine, du merkst schon, ich zögere ein bisschen. Das ist einerseits, natürlich schafft es Gemeinschaft über Austausch, aber es ist eine sehr distanzierte, sehr zweckgebundene Gemeinschaft. Siehst du auch, wenn du jetzt eine Hygienedemo irgendwo hast, ne, die Leute kommen zusammen und danach gehen sie wieder heim. Das sind keine richtigen Gemeinschaften, sondern ich würde sagen Zweckbündnisse. Und das ist schon aus ideologischer Sicht was anderes als, ne, jetzt eine politische Ideologie, wo du mit Haut und Haaren und mit all deinen Werten und Überzeugungen dich dieser Ideologie verschreibst und dadurch mit Gleichgesinnten, wo du weißt, die glauben da genau das Gleiche wie ich. Das ist eine Verschwörungstheorie dann nicht.
Genau, ich würde jetzt auch überhaupt nicht diesen Begriff Verschwörungsideologie verteidigen wollen. Mir geht es eher darum, dass man vielleicht in dieser besonderen Situation Verschwörungstheorien über Covid-19 eben vielleicht eine verstärkte soziale Komponente sieht, wie man es vielleicht bei der Flat-Earth-Verschwörungstheorie sieht. Ich meine, es gibt natürlich auch Verschwörungstheorien. Ich würde jetzt vielleicht mal die Mondlandung sagen, wo es nicht so stark gemeinschaftlich ist, aber dann scheint es wieder solche zu geben, wo eben ganz viel, wo dieser soziale Kitt, sage ich mal, stärker im Vordergrund steht als bei anderen. Also vielleicht Flat Earth jetzt auch sehr laienhaft überlegt. Wenn du das den Leuten mal näher bringst oder versuchst näher zu bringen, die Bedeutung dieser Theorie und sagst, ja guck mal, aber das, worauf du stehst, das ist eigentlich eine Scheibe und alles war eine Lüge. Das ist eben auch diese ständige Auseinandersetzung mit dem Verschwörungsgegenstand, anders als bei der Mondlandung, wo man sagt, naja, es ist halt 60 Jahre her und ich kann nicht mal mit einem Teleskop die Mondfähre sehen. Also was interessiert mich das?
Aber die Diskussion hatte ich heute auch mal. Da steckt schon mehr dahinter. Insofern ein Staat, der sowas schafft, das dich so zu bescheißen, der wird dich auch überall anders bescheißen und du merkst es nicht. Das ist ja die eigentliche Angst hinter der Mondlandungsgeschichte. Wenn die Amis das inszeniert haben, was ist dann noch alles Lüge? Ne? Angefangen von 9-11 über auch wissenschaftliche Ergebnisse. Alles Mögliche, was wir glauben, wahr zu sein, könnte dann auch inszeniert sein, wenn selbst dieses Projekt Mondlandung nur eine Inszenierung war. Das schwingt da ja mit und das ist ja auch, denke ich, das, was diesen Grusel ausmacht, sich damit zu beschäftigen.
Aber ich meine, das ist doch ein spannender Gedanke, weil wir wissen ja zum Beispiel, dass Staaten und auch die USA Projekte von unfassbarer Tragkraft geheim entwickelt haben. Also ein gutes Beispiel ist das Manhattan-Projekt, das bedeutet die Entwicklung der ersten beiden Atomwaffen oder der ersten Atombomben, die abgeworfen wurden auf Hiroshima und Nagasaki. Es ist ein Projekt, wo es im Grunde genommen, wenn man es reduzieren will, darum geht, naja gut, da sind extrem brillante Köpfe, und die sitzen irgendwo in der Geheimbasis in der Wüste und entwickeln eine Waffe, womit man die ganze Welt vernichten kann. So, das ist ja, und sie haben es geheim gehalten. Das ist doch genauso erschreckend, wie wenn man sich vorstellt, naja gut, da gab es halt ein Fernsehstudio und Stanley Kubrick hat Regie geführt und die Mondlandung gefaked. Also dafür muss man ja nicht mal in die Verschwörungstheorie glauben, wenn man sich vor Augen hält, dass der Staat eben Großprojekte wohl geheim halten kann.
Ja, wobei bei Apollo ja bis zu 400.000 Menschen mitgearbeitet haben, ist schon mal eine andere Hausnummer, das geheim zu halten. Ne? Während Manhattan, na, da hast du ein paar Wissenschaftler, das war auch eine Zeit, da war ein Wellscheibentelefon, die fortgeschrittenste Kommunikationsmöglichkeit, da war es, denke ich, auch leichter, Dinge geheim zu halten. Ja, zumal dann mit den Atombombenabwürfen sehr sichtbare Zeichen der realen Existenz, während bei der Apollo die Bilder, die um die Welt gingen, mussten ja dann eben alle gefälscht sein. Das ist schon nochmal eine andere Hausnummer, das zu fälschen. Also
ja, da kann man sicherlich lange trefflich drüber streiten, vor allem auch wie zum Beispiel die NASA dann den Sender auf den Mond platziert hat, der ja immer zurücksendet, weil da gibt es ja auch Leute, die sagen, wir haben noch nie irgendwas auf den Mond geschossen. Aber das sind dann so Details, die man dann in der individuellen Führungstheorie sehen kann. Ja, Maris, wenn du jetzt so die beiden Abende, 6 Gespräche hattest du, Revue passieren lässt, was nimmst du mit, was konntest du mitnehmen aus dem Gespräch mit den Laien in großen Anführungszeichen?
dass es natürlich ein Phänomen ist, was Menschen bewegt, klarerweise. Und das ist ein Phänomen ist, was für fast alle Menschen jetzt im Hinblick auf Corona ganz aktuell wird, wo sie sich vorher vielleicht noch nie mit, ne, wo sie gesagt haben, ja, vor 20 Jahren habe ich mal so einen Freund gehabt, der so ein bisschen komische Sachen erzählt. Aber jetzt ist es auf einmal ganz präsent. Und natürlich auch der Wunsch zu verstehen, warum ist es so präsent? Und ja, warum gehen jetzt Menschen als selbsternannte Querdenker auf die Straße? Was steckt da dahinter? Das interessiert die Leute, ja.
Und das interessiert eben auch uns als Psychologen, eben weil dieses Thema im Moment ein enormer gesellschaftlicher Brisanz gewinnt. Und deshalb finden wir solche Veranstaltungen, wie auf der wir, von der wir gerade live im Grunde genommen senden, auch so gut, weil es hier eben darum geht, Wissen verfügbar zu machen, Leute in den Diskurs mit einzubeziehen, aber auch mit ihnen in den Diskurs zu kommen.
Genau, jetzt können wir jetzt noch beschreiben, wie das so ist. Wir können jetzt in diesen Saal blicken, wo die, Moment, wie viel sind es? 23 Tische. 26 Tische. Und man muss sich das mal vorstellen, an beiden Enden sitzt jemand, getrennt durch eine Glasscheibe, Kommunikation über Kopfhörer und Mikrofon. Die Kopfhörer werden nach jeder Runde ausgetauscht, die Tische desinfiziert. Also muss, war sicher ein wahnsinniger logistischer Aufwand, diese Veranstaltung Corona-safe zu machen, aber es ist echt gut gelungen. Ja, und es ist, wenn man das so sieht, schon cool, wie die da jetzt alle hier an ihren Tischen über alle möglichen Themen und, na, wie gesagt, vom Tod über Schamanismus bis hin zu Verschwörungstheorien. Christian Drosten war gestern zum Beispiel auch hier. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu fahren, oder? Was meinst du?
Definitiv. Also was muss man dazu auch noch sagen, ist, dass wir eine kleine Studie parallel haben laufen lassen. Also wir haben hier ein paar Fragebögen verteilt, wo es eben darum ging, die Leute zu befragen, woran sie zum Beispiel Experten erkennen, welche Einstellung sie gegenüber Experten haben, aber auch worin sie persönlich Experten sind. Und da haben wir einige Dutzend zurückbekommen. Die werden wir auswerten, wenn wir wieder in Bamberg sind. Mal gucken, ob wir eine schöne kleine Publikation draus bekommen.
Zumindest ist das ein Anfang, wo wir dann sagen können, wir machen das Gleiche mal mit anderen Zielgruppen auch noch. Na, mit den üblichen Studierenden, die nicht weglaufen können, weil sie ihre Versuchspersonenstunden brauchen, mit Leuten auf der Straße, mit und dann mal vergleichen und uns mal dem nähern, was ist für Leute überhaupt Expertentum?
Ja, und also dazu muss man natürlich auch sagen, als Psychologe ist man immer auf der Jagd nach guten Stichproben, nach besonderen Populationen, sage ich mal, in die man reinstechen kann. Und hier so ein wissenschaftsaffines Publikum, was eben auch sehr breit gestreut ist, denke ich mal, von den Leuten, von den Interessenten. Das ist natürlich super, eine Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen darf. Und deshalb hat Marius eben bei den Veranstaltern angefragt, ob wir hier nicht auch nebenbei einfach eine kleine Studie machen können.
Was reibungslos geklappt hat, was wirklich super ist. Also ja, toll, wenn man sowas ermöglicht kriegt.
Darf ich das eben hier auch so ein bisschen so als künstlerische Inszenierung vorstellen? Also das ist jetzt hier kein steriler Konferenzsaal, in dem wir sitzen, sondern ja, so ein linkes Kulturprojekt, würde ich es mal nennen. Industriehalle. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier vielleicht sonst eher experimentelles Tanztheater oder sowas vorgeführt
wird. Ja, und auch einfach Punk- und Ska-Konzerte würden hier sehr gut in dieser Halle passen.
Ja, und eben diese Idee des Marktes des Wissens, also dass man sich sozusagen das Wissen erkaufen kann. Man kann sich die Gesprächsslots kaufen, online, nicht online, sondern alles muss hier analog vor Ort geschehen. Also eine extrem interaktive Veranstaltung.
Also wenn jemand von den Zuhörerinnen oder Zuhörern mal wieder irgendwo darüber stolpert, dass es einen Markt für nützliches Wissen und Nichtwissen gibt. Ausrichter ist die Mobile Akademie Berlin, die hier die Lizenzen vergibt für diese Veranstaltung. Geht dahin. Das war jetzt das Thema Corona. Das gibt es aber auch zu anderen Themen. Und ich muss sagen, eine wirklich sehr gute Veranstaltung, die jetzt auch die Anfahrt von Bamberg nach Hamburg auf jeden Fall lohnenswert
Ich hoffe natürlich, dass ich irgendwann auch als Experte zu meinen Forschungsthemen eingeladen werde. Mal gucken, dann vielleicht, wenn die Außerirdischen landen oder wenn der erste komplette Cyborg auf der Welt Geschichte erscheint, werde ich gefragt und nicht Marius. Vielleicht noch kurz über die verschiedenen Themen, die hier für die Experten hier sind. Also ich lese mir vielleicht mal ganz kurz vor. Wir haben ja schon die die Schülerin erzählt, die Schamanen, Virologen. Aber wir haben eben hier sowas wie Sprechen über den Tod, Viren und Forschung, selbstbestimmtes Sterben, natürlich großes Thema in Zeiten von Corona. Aerosole, dann Triage, also die Auswahl von den Patienten, die behandelt werden sollen und welche, die nicht behandelt werden sollen. Aber auch sowas wie Leben auf der Straße, Massentierhaltung, Kloster, Leben auf dem Schiff. Also hier wird wirklich versucht, wirklich ein ganz großes Abbild, eine Expertise herzustellen, wovon die Leute profitieren können.
Dankeschön. Ja, wenn Sie uns jetzt immer Dankeschön sagen wollen, ist es, wenn uns Leute einen Fragebogen zurückbringen, einen ausgefüllten. Das wollen wir jetzt natürlich nicht wortlos entgegennehmen. Ja, Sie haben vielleicht auch gerade den Gong gehört. Das heißt, da kommt jetzt gerade die letzte Runde. Wir werden dann jetzt hier auch erstmal so langsam unsere Zelte abbrechen. Du wirst dich dann wahrscheinlich wieder an den Ausgang stellen und den Leuten auflauern, die noch Fragebögen haben. Oder wie hast du es gestern gemacht?
Ja, mal gucken. Gestern liefen die alle recht teilnahmslos an mir vorbei und haben dann direkt das Pult hier angesteuert, an dem wir stehen, vor dem Eingang. Mal gucken. Ich glaube, ich bleibe ja einfach stehen. Und ja, was ich mitnehme, ist auf jeden Fall interessante Erfahrung, tolle Veranstaltung, Aktion, super Format, eben weil es so wichtig ist, Wissen gut rüberzubringen. Und zwar mit gut meine ich, dass es nicht nur darum geht, einfach nur Fakten irgendwie in irgendwelchen Wissenschaftsartikeln den Leuten hinzuknallen und sagen, jetzt lest die verdammt nochmal und versteht die auch, sondern dass es eben darum geht, ins Gespräch zu kommen tatsächlich. Das ist faszinierenderweise, was ich heute gelesen habe. Und zwar dachte man ganz, ganz lange, dass in der Wissenschaftskommunikation einfach nur ein Defizit bei den Laien bestünde. Also dass man sagt, na gut, die wissen einfach nur nicht genug, also hauen wir ihnen ganz viel Wissen rein und dann können die schon damit umgehen. Das missachtet natürlich absolut die Forschung zu Entscheidungsverzerrung, also dem Confirmation Bias zum Beispiel, also dass wir eher nach bestätigenderen Informationen suchen. Das bedeutet, man muss, wie Marius schon am Anfang gesagt hat, mit den Leuten ins Gespräch kommen, eben verstehen, wieso, wovon sie von etwas überzeugt sind, wovon sie genau überzeugt sind und dann eben in durchaus mühevoller Kleinarbeit eben darauf hinarbeiten, dass man vielleicht dann von dem Konsens oder von einer vielleicht in diesem Fall sogar gesunden Einstellung überzeugt wird. Also wenn es jetzt zum Beispiel ganz klar um das Thema Maskentragen geht, dann muss man halt einfach darüber sagen, persönliche Überzeugung hin oder her, es geht hier eben nicht nur um deine persönliche Freiheit zu glauben, was man will, sondern eben auch um die Gefährdung von anderen Menschen.
Genau. Und auch das hatte ich jetzt heute noch in einem Gespräch. Da bei Masken ist es leicht, aber bei Grenzbereichen kann die Wissenschaft halt auch nur gewisse Aussagen treffen, aber nicht unbedingt sagen, was jetzt damit zu tun ist. Also natürlich, wenn ich jetzt ältere Menschen alleine sterben lasse, werden dadurch vielleicht ein paar Infektionen vermieden. Aber dafür sterben halt Menschen alleine. Ist es uns das als Gesellschaft wert? Das kann uns die Wissenschaft nicht sagen. Also das müssen andere Ebenen verhandeln. Und Masken tragen ist ja ein recht klares Beispiel, aber in anderen Bereichen müssen wir halt die gefundenen Fakten dann auch abwägen gegen andere Werte, die jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich feststellbar sind, nämlich was ist ein lebenswertes Leben und wie gehen wir mit dem Tod um.
Genau, da kann die Wissenschaft eben natürlich Fakten liefern, aber wie diese Fakten gesellschaftlich zu gewichten sind, welche Rolle sie einnehmen, das eben endgültig festzulegen, ist nicht Aufgabe des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin, sondern Aufgabe der Gesellschaft, der Demokratie, das eben in einem Diskurs sich dazu einigen, auf einen gewissen Konsens zu einigen. Und deshalb nochmals sind solche Veranstaltungen wirklich extrem hilfreich, damit man als Wissenschaftler einerseits aus seinem Elfenbeinturm herauskommt, aber andererseits auch Bürgerinnen und Bürger nicht in der Luft hängen, was wissenschaftliche Expertise und auch wissenschaftliche Erkenntnisse angeht.
Ja, und ich habe selbst verdammt viel gelernt in diesen Gesprächen. Also allein deswegen schon hat es sich auch gelohnt. Also auch ein Experte lernt ja neue Dinge in solchen Gesprächen. Darf man sich nicht vertun. Also auch aus der Warte ein voller Erfolg.
Dann würde ich sagen, beenden wir diese Sonderausgabe der Bamberger Psychokalypse live aus Bamberg, aus Hamburg und hören uns zu gewohnter Zeit nächsten Freitag wieder.
Jo, tschüss.